Du hörst hier gerade einen Beitrag von der Republik. Wir sind ein werbefreies Magazin und finanzieren uns komplett von unseren Leserinnen und Lesern. Mehr Infos findest du unter republik.ch/hallo.
Brigitte, normalerweise würde ich am Anfang ja einmal etwas von dir wissen. Heute drehe ich es mal um und erzähle etwas von mir, weil es ist noch nicht lange her, da bin ich entlassen worden und habe mich richtig darüber gefreut.
Ich habe einen kleinen Verdacht, wo du entlassen worden bist. Ich habe nicht gewusst, dass du bei dem Verein dabei warst. Also, ja, gell. Erzähl.
Ja, ich bin im Militärdienst entlassen worden. Ehrenhaft, glaube ich, weil also ich habe zumindest eine Flasche Wein bekommen und habe endlich mein Material abgeben, das zuhause nur viel Platz irgendwie in Anspruch nimmt.
Moment, aber jetzt muss ich doch auch noch eine Frage stellen. Was bist du im Militär? Was hast du für eine Funktion gehabt, bis du entlassen worden bist?
Verschiedene Funktionen gehabt. Ich habe die Ausbildung gemacht als Führungsstaffel soldatische Infanterie-Rekrutenschule.
Ich habe keine Ahnung, was man macht in dieser
Abteilung. Ja, das habe ich auch nicht herausgefunden bis zum Schluss. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, Gerichtsreporterin Brigitte Hürlimann. Hoi Brigitte.
Hoi, Ex-Soldat Boas.
Außerdienst, genau.
Außerdienst, Entschuldigung.
Ich glaube, es ist mittlerweile klar, wir reden über ein Militärgericht, ein Spezialfall im Schweizer Justizsystem. Wir reden auch noch über Gründe, wieso dass es überhaupt eine Militärjustiz gibt. Darüber reden wir dann später. Zuerst aber zu unserem heutigen Fall. Es geht da um ein Ereignis im August 2017.
Ja genau, wir reden also über einen alten Fall und vielleicht müssen wir später dann auch darüber reden, wieso das erst 6 Jahre später vor das Gericht kommt. Aber wir reden von dem, was dem Janis Benziger passiert ist, wo damals im August 2017 die Rekrutenschule absolviert hat im Kanton Aargau. Und zwar war er Teil von der Militärpolizei Grenadier.
Also es ist dort etwas passiert an dem Augusttag. Ein Marsch, hast du gesagt. Was ist vorgefallen?
Wir müssen vielleicht ein bisschen früher anfangen. Es war die Rekrutenschule gewesen, alles junge Männer. Janis Benziger war damals 19 Jahre alt. Und die Rekruten haben schon den ganzen Tag auf einem Schießplatz verbracht, in dieser aargauischen Gemeinde. Und was noch wichtig ist, auch für die weiteren Ereignisse, es war ein hochsommerlicher Hitzetag. An diesem Tag haben Temperaturen von deutlich über 30 Grad geherrscht. Und am Ende von dem Ausbildungstag auf dem Schießplatz haben dann die Rekruten den Befehl bekommen, so und jetzt gehen wir noch auf einen 15-Kilometer-Marsch. Und es war wie klar gewesen, sie haben gewusst, wie sie sich kleiden für den Marsch. Also der neue war Tarnanzug. Und das heisst lange Ärmel und Ärmel zu. Sie mussten eine Mütze tragen und den Kampfrucksack mitführen. Und es war der erste Marsch, den die jungen Rekruten absolvieren mussten, nach dem ganzen Tag auf dem Schießplatz.
Also es war eher noch am Anfang von seiner Rekrutenschule.
Ja, sie sind noch nicht lange in der Armee gsi. Und was man vielleicht noch muss sagen, bei der Militärpolizei Grenadier, das ist eine Elite-Rekrutenschule. Mhm. Und alle, die sich für diese Schule entscheiden, und der Janis Benziger ist keine Ausnahme, das sind begeisterte, top sportliche, top motivierte junge Leute, die wirklich bereit sind, in der Rekrutenschule alles zu geben, auch an Grenzen zu gehen und Grenzen herauszufinden, herauszufordern. Die haben das wollen, die haben die Herausforderung gesucht. Aber jetzt gehen wir zurück auf den Schießplatz. Da haben wir die Rekrutenschule. Und die haben noch schnell eine Pause machen können, haben etwas Kleines zu Nacht essen. Man hat gesagt, sie sollen Wasser mitnehmen auf dem Marsch. Aber der Janis Benziger hat mir erzählt und dann auch vor Gericht erzählt, es sei alles so schnell und so hektisch gegangen. Sie hätten gar nicht richtig Zeit gehabt, genug Wasser einzupacken. Und schon haben sie müssen da stehen im Tarnanzug und im Kampfsack auf dem Rücken. Und dann ist es losgegangen. Dann sind sie losmarschiert. Und das ist zu dem Zeitpunkt am frühen Abend, an dem Augusttag, immer noch deutlich über 30 Grad am Schatten. Das ist also die Kolonne losmarschiert. Und dann, ich denke, der erste Fehler ist dann passiert. Und zwar hat der Kommandant, der den Marsch geleitet hat, das ist der stellvertretende Kommandant gewesen, hat einen Navigationsfehler gemacht. Das heisst, er hat die ganze Truppe auf den falschen Weg geführt, als eigentlich geplant war. Und der Janis Benziger hat gesagt, dass es schon sehr schnell, sehr steil bergauf gegangen ist, an praller Sonne. Und er ist aber, das ist etwas, was er normalerweise kann, wo er auch keine Angst hat davon und wo er jetzt nicht grundsätzlich dagegen eingestellt ist. Er ist mitmarschiert mit allen anderen und hat dann später vor Gericht erzählt, dass es ihm vielleicht so nach 15 Minuten, 20 Minuten ist ihm plötzlich schwindelig geworden beim Aufmarschieren. Was ihn total überrascht hat, weil er ist top fit gewesen, top sportlich. Und hat angefangen zu wanken. Er hat sich sogar zum Teil müssen heben an dem Kamerad, der vor ihm gelaufen ist, dass er es überhaupt noch schafft, den Weg weiterzulaufen. Und hat es aber irgendwie fertig gebracht, bis zum ersten Pausenstopp mitzulaufen. Und beim ersten Pausenstopp, wo es eine kurze Verpflegung gab, ist er völlig entkräftet in die Wiese abgesunken, abgelegen und hat seinen Vorgesetzten gesagt, es tut mir leid, es geht nicht mehr, ich kann jetzt einfach nicht mehr, ich muss zurück, lasst mich zurückgehen.
Soweit so normal, könnte ich mir vorstellen, das passiert wahrscheinlich noch öppe die, dass jemand mal an seine Grenzen kommt. Aber etwas war dann gleich noch speziell in dem Fall, als der vor Gericht gelandet ist. Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, und ich muss sagen, das hat mich auch ein bisschen erstaunt. Also wenn man das so als Aussenstehende nachliest, was dann passiert ist. Es war einfach so, dass sich dann drei Vorgesetzte direkt um den völlig entkräftete junge Mann gekümmert haben, der da am Boden gelegen ist und gesagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und die drei haben alle entschieden, doch, der Benziger, der kann da noch, der Benziger mag noch weiterlaufen, so Benziger jetzt hast du dich ja können holen, jetzt nimm einen Schluck Wasser, isst einen Taubenzucker, dann hat man ihn so hochgehabt, aus der Wiese raufgehabt und hat entschieden, der Benziger läuft jetzt zuvorderst. Was noch wichtig ist, das haben später Kollegen, andere Rekruten in der Untersuchung ausgesagt, der Benziger hat ausgesehen wie ein Zombie zu dem Zeitpunkt, wo man ihn zuvorderst an Kolonne gestellt hat. Und die Kameraden haben ausgesagt, er hatte so glasige Augen gehabt, erweiterte Pupillen, er hat ausgesehen wie ein Boxer kurz vorm K.O. Und das ist dann tatsächlich auch eingetroffen. Die Beschreibung hat sich im Nachhinein als völlig passend herausgestellt. Der Benziger hat von dem Moment an, wo er an der Spitze der Kolonne gelaufen ist, hat es noch ein paar Minuten oder ein paar hundert Meter geschafft und dann ist er kollabiert. Dann ist er ohnmächtig zusammengebrochen.
Und was ist nachher passiert?
Ja, erst in dem Zeitpunkt, wo der junge Mann bewusstlos am Boden liegt, haben dann die Vorgesetzten entschieden, der muss jetzt zurück, und zwar zurück transportiert werden auf einer Bahre. Es war klar, der kann nicht mehr laufen. Und die Vorgesetzten haben dann telefonisch mit der Truppenärztin Kontakt aufgenommen und haben ein bisschen geschildert, was passiert ist, dass da einer nicht mag, da so ein 19-Jähriger und jetzt zusammengebrochen ist. Und die Truppenärztin hat dann per Telefon entschieden, okay, bringe ich den zurück in die Kaserne.
Ich habe zum Teil rechts Déjà-vu von diesen Militärmärsch, von dieser Bahre, die du jetzt gerade gesagt hast, kann mich erinnern, die muss man jeweils mittragen. Auch dass die am schwächsten sind, vorgestellt werden, ist eigentlich ein übliches Vorgehen. Aber dass dann jemand ohnmächtig wird, ich glaube, das passiert dann doch nicht so häufig. Da haben keine Alarmglocken geläutet. Also man hat einfach gesagt, ja, wir tragen die jetzt zurück.
Ja, das hat mich auch ein bisschen erstaunt. Also, dass man sich damit begnügt hat, so eine telefonische Meldung zu machen an die Ärzte. Ich meine, die Vorgesetzten, das sind ja alles medizinische Laien gewesen. Die haben wahrscheinlich so ein rudimentär können sagen, was ihr Eindruck ist. Und die haben sicher keine exakte Diagnose können machen, was mit dem jungen Mann passiert. Und also immerhin hat man dann endlich, eine Gruppe von Leuten hat dann angefangen, den bewusstlosen Benziger auf der Barre durch den Wald zurückzutragen, bis an den Ort, wo man hat können mit einem Auto hinfahren und ihn, was der Plan war, in die Kaserne führen. Und dann ist aber ein riesengroßes Glück passiert. Also fast so unwahrscheinlich, dass man sich das fast nicht vorstellen kann.
Was ist passiert?
Du musst dir jetzt vorstellen, der marschieren die Polizeigrenadier-Rekruten mit den Barren durch den Wald, was wahrscheinlich recht ein gefürchtetes Bild ist. Und dann kommt ihnen ein ziviles Bärli entgegen, das in dem Wald umspaziert ist. Und der unglaubliche Zufall ist, dass die Frau, die zu dem Spaziergängerbärli gehört hat, die ist medizinisch geschult. Und die hat wirklich die Selbstinitiative gehabt und auch den Mut, muss man sagen, an die Barre hinzustehen und zu schauen, was ist denn da los? Wer liegt da auf dieser Barre? Wie geht's dem? Schaut der bewusstlose Benziger an und sagt den Rekruten, jetzt bringen sie den sofort ins Spital. Das geht überhaupt nicht. Und vergesse das, dass er den in die Kaserne tut. Der junge Mann muss unverzüglich ins Spital. Und wie sich dann im Nachhinein festgestellt hat, hat das Janis Benziger das Leben gerettet. Es ist mit einer grossen Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass er gestorben wäre, wenn man ihn, wie es geplant war, zurück in die Kaserne geführt hat.
Janis Benziger ist dann dank dieser Spaziergängerin ins Spital gekommen. Was haben sie dort herausgefunden?
Als er im Spital angekommen ist, haben die Ärzte einen anstrengungsbedingten Hitzeschlag diagnostiziert. Und der Hitzeschlag hat zu einem multiplen Organversagen geführt. Der 19-jährige Mann ist ins Koma gefallen und ist 4 Tage im Koma gelegen.
4 Tage?
4 Tage im Koma. Und er hat mir erzählt, wie er 4 Tage später im Kantonsspital Aarau verwacht ist, mit unzähligen Schläuchen im ganzen Körper.
Also Janis Benziger ist nur knapp am Tod vorbeigeschrammt. Das ist ja auch ein Fall, wo sich dann die Justiz eingeschaltet hat. Aber eben eine spezielle Justiz. Nicht die Art, wo wir sonst einmal in unserem Podcast darüber geredet haben, sondern Militärjustiz. Wieso haben jetzt die das gemacht und nicht ein normales Gericht?
Ja, das ist ein Sonderfall in der Schweiz. Es gibt nicht viele Länder, die das haben, aber wir haben im Strafrecht wie noch eine Paralleljustiz. Das ist die Militärgerichtsbarkeit, auch, man muss eigentlich sagen, Militärjustiz, wie sie führt auch die Untersuchungen. Und was auch erstaunlich ist, wir haben die Militärjustiz, die funktioniert immer, also unabhängig davon, ob ein Kriegszustand ist oder nicht. Das ist auch noch ein grosser Unterschied zu anderen Ländern. Also wir haben in Friedenszeiten und in Kriegszeiten eine Militärjustiz und das schon sehr lang.
Und für was ist die zuständig?
Eigentlich für alles, was im Militär passiert. Das ist wiederum, habe ich vorher von einer Paralleljustiz geredet. Also wenn jemand, der jetzt nicht im Militärdienst ist, durch einen Ladendiebstahl begeht oder Messerstecherei, dann kommt er vor ein normales Strafgericht, wie man das kennt, was in jedem Kanton gibt. Wenn du genau das Gleiche machst während dem Militärdienst, dann kommst du vor das Militärgericht. Und die Militärjustiz in der Schweiz, die hat sogar eine eigene Strafrechtsordnung. Also es heisst, ein eigenes Strafgesetzbuch, wo die Militärstrafdelikte aufgelistet sind. Und das sind zum Teil wirklich fast deckungsgleich die gleichen Normen, die es im anderen Strafrecht auch gibt. Aber es hat ja noch ein paar kurlige Sondernormen, die es nur im Militärstrafrecht gibt.
Zum Beispiel?
Was ich immer am schlimmsten gefunden habe, wenn ich so durchblätter, ist Feigheit vor dem Feind. Also das gibt's nicht außerhalb von der Militärjustiz und das wird sehr streng bestraft. Aber da kann man vielleicht sagen, das gibt's ja nur im Kriegsfall, nehme ich jetzt mal an.
Ja, das ist mir aufgefallen. Also neben anderen wie Verbreitung unwahrer Nachrichten, die auch vorkommt, oder Verstümmelung, wer sich wegen Verstümmelung von seiner Militärdienstpflicht befreien. ist die Feigheit. Also da steht, wer vor dem Feinde aus Feigheit sich versteckt hält, flieht oder eigenmächtig seinen Posten verlässt, wird mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe bestraft.
Ja, das dünkt mich ziemlich drakonisch.
Also es kommt in dem Fall zu so einem Verfahren vor einem Militärgericht. Wer ist dort alles dabei?
Jetzt in dem konkreten Fall, ja, wo man über den Rekrut Benziger redet, müssen wir uns vorstellen, wir sind in Aarau, in der Hauptstadt vom Kanton Aargau, und wir sind nur aus dem Grund in einem Gerichtssaal in Aarau, weil die Militärjustiz nicht über eigene Gerichtssäle verfügt. Die müssen sich bei jedem Fall und bei jedem Prozess, den sie führt, irgendwo in der Schweiz in einem Gerichtssaal einmieten und dann sind dann eigentlich als Gast an so einem Gericht tätig. Darum sind wir dann alle, die Leute sind nach Aarau gereist und haben dort den Prozess mitverfolgt.
Und alle Leute, das heisst 5 Richter, alle in Uniform, wer war sonst noch dabei gewesen?
5 RichterInnen, muss man sagen. Wir haben jetzt in dem konkreten Fall sind doch 2 RichterInnen noch auf dem Richterpodest gesessen. Genau, und das sind alles Militärangehörige. Und bei den RichterInnen ist vielleicht noch interessant zu sagen, es sind immer 2 im Rang von Soldaten und 2 haben Offiziersrang. Da probiert man auch so ein bisschen Ausgewogenheit darzustellen. Und nur 2 sind immer zwingend JuristInnen, das ist der Präsident und der Gerichtsschreiber. Und noch eine letzte Besonderheit, das gibt es fast nicht mehr in der Schweiz, die 4 anderen RichterInnen, also außer dem Gerichtspräsident, die kennen die Akten nicht. Der erstinstanzliche Militärprozess ist sogenannt ein Unmittelbarkeitsverfahren. Das heisst,
was?
Es wird alles unmittelbar im Saal vorgelegt. Das ist nicht so wie in jedem anderen Strafverfahren, wo alle Richterinnen und Richter alle Akten schon gelesen haben. Die 4 Richterinnen, die neben dem Präsident sitzen, die hören alles sehr schmal im Saal.
Und gegen wer ist das Verfahren denn geführt worden?
Ja, jetzt kommen wir zurück zum Soldat Benziger. Am Schluss haben sich 3 Kaderleute müssen verantworten für das, was am Benziger passiert ist. Die sind als Angeklagte vor Gericht gestanden. Und der Soldat Benziger selber ist aber auftreten. Er ist nochmal ausführlich befragt worden als Geschädigte und als Privatkläger. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, alle 4, der Soldat Benziger als Geschädigte und die 3 Angeklagten, Unteroffizier und Offizier, die haben alle einen Anwalt an ihrer Seite gehabt. Die Angeklagten 3 Verteidiger, der Benziger auch ein Anwalt. Und das sind die einzigen gewesen, die keine Uniform getragen haben. Das sind zivile Männer, die Militärangehörigen rechtlich begleiten an so einem Prozess.
Und wegen welchem Anklagepunkt stehen jetzt die Leute im Fall Benziger vor Gericht?
Also die 3 Kaderleute, die sich am Schluss müssen verantworten mussten, denen werden allen 3 fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Und ich darf vielleicht da ganz am Rand erwähnen, sie verlangen alle 3 einen Freispruch. Also sie werden sich alle nicht schuldig gemacht haben.
Fahrlässige Körperverletzung, das ist jetzt das Delikt, das auch im zivilen Strafgesetzbuch.
Das gibt absolut das Gleiche. Und es fällt einem vielleicht schwer, wenn man das hört. Also wenn man jetzt wüsste, dass der Benziger nur knapp überlebt hat und Multiorganversagen und intensivmedizinisch behandelt, ja. Also da habe ich auch ein bisschen leer geschluckt, als ich das gesehen habe, dass das nur fahrlässige Körperverletzung war. Aber das ist darum, das ist in der Militärjustiz und im Zivilen gleich, weil er halt zum Glück keine bleibenden Schäden davon getragen hat. Also er ist heute wieder gesund und darum tut man das jetzt strafrechtlich als fahrlässige Körperverletzung einstufen.
Und wie hat das Gericht nachher eingestuft? Zu welchem Schluss sind Sie gekommen?
Ja, das Gericht, die 5 Frauen und Männer, haben sich einen Tag lang die Aussagen angehört von diesen 3 Kaderleuten, die um einen Freispruch gekämpft haben, haben sich das angehört, was der Soldat Benziger gesagt hat, wo mehrfach betont hat, dass es nicht in Ordnung sei, wie mit ihm umgegangen ist und das dürfe nicht passieren. Es war in den frühen Abendstunden, sehr ein langer Prozesstag, sehr anstrengend. Und dann hat sich das Gericht zurückgezogen zur geheimen Urteilsberatung, wo erstaunlich kurz gedauert hat. Und wegen dieser kurzen Dauer habe ich dann schon ein bisschen angefangen, wie es rauskommt. Und tatsächlich, das Gericht hat 3 Freisprüche ausgesprochen. Das Gericht ist zur Auffassung gelangt, dass sich die 3 Kaderleute strafrechtlich nichts vorzuwerfen haben. Es hat, vielleicht muss ich ehrlicherweise noch anfügen, der Gerichtspräsident hat nicht gespart mit Tadel an die 3 Beklagten, die vor ihm gestanden sind.
Gesagt, was hat er kritisiert?
Er hat gesagt, sie hätten einiges falsch gemacht. Und haben gefunden, ihr hättet euch schon ein bisschen mehr einmischen können, da in das Geschehen. Und ich hätte mehr Verantwortung müssen übernehmen. Aber all das, was sie ja jetzt nicht super korrekt gemacht haben, hat seiner Meinung nach nicht dafür gelangt, dass man ihnen strafrechtlich einen Vorwurf machen kann. Er findet auch, es ist nicht optimal gelaufen. Man hat einiges anders müssen machen, aber er und die 4 MitrichterInnen sind einstimmig, hat er gesagt, es hat noch betont bei der Urteilseröffnung, sind einstimmig zur Auffassung gelangt, strafrechtlich kann man diesen 3 Kaderleuten nichts vorwerfen.
Du hast mit dem Janis Benziger geredet, mit dem jungen Mann, der bei dem Marsch fast ums Leben gekommen ist. Ist er zufrieden mit dem Urteil?
Nein, überhaupt nicht, absolut nicht. Ich habe ihm das angesehen, als er den Gerichtssaal verlassen hat in Aarau. Es war schon dunkel, als wir rausgegangen sind. Er ist dann sehr schnell auf den Zug. Ich habe ihn nicht mehr verwünscht. Ich konnte nicht mehr reden mit ihm nach dem Prozess in Aarau. Und ich habe dann auch ein bisschen gewartet. Ich habe 2-3 Wochen gewartet. Ich habe das Zeug ein bisschen setzen lassen und habe gedacht, er muss das auch. Und dann habe ich ihn über den Anwalt kontaktiert und habe gefragt, ob er bereit wäre, mit mir noch ein Gespräch zu führen. Ich wollte wissen, wie er den Prozesstag erlebt hat und wie er mit dem Urteilsspruch umgeht. Und wir haben uns in Chur getroffen. Er ist Architekturstudent in Chur. Also er ist ein Bündner, er kommt von dort. Und er hat mir dort ganz klar und schnörkellos gesagt, er sei gar nicht glücklich über den Entscheid und es falle ihm wirklich schwer, akzeptieren zu müssen, dass niemand soll verantwortlich dafür sein, was mit ihm passiert ist. Das fällt ihm schwer, das einfach hinzunehmen.
Wie geht er damit um?
Ja, was wirklich erstaunlich ist, er hat ja nachher die Rekrutenschule fertig gemacht. Also,
er ist wieder zurück nach dem Spital.
Sobald er sich erholt hat, er ist eben 4 Tage im Koma gelegen, dann noch ein paar Tage im Spital geblieben, noch, ich glaube, eine knappe Woche in der Reha. Und dann hat er seine Militärsachen gepackt und ist zurück in die Kaserne und ist zurück zu den alten Kameraden. Und hat mir dann geschildert, wie er wieder alles mitgemacht hat. So die erste Zeit hat er sich noch müssen schonen. Sein Kreislauf hat noch nicht richtig mitgemacht. Aber sobald er es konnte, hat er die weiteren Märsche mit absolviert, die deutlich länger gewesen sind. Und hat mir gesagt, es sei ihm so wichtig gewesen, sich zu beweisen und dem Militär zu beweisen, dass es damals bei dem Hitzemarsch nicht an seiner Motivation gelegen ist, nicht an seiner fehlenden Kondition gelegen ist, sondern dass er einfach gesundheitlich bedingt nicht mehr weiterlaufen konnte. Und das hat er allen beweisen und das hat er auch gemacht, indem er die Rekrutenschule, in dieser Elite-Rekrutenschule, fertig gemacht hat, anstandslos. Das war für ihn keine Diskussion gewesen. Und er hat betont, er ist nicht sauer aufs Militär. Er hat keine Aversion am Militär gegenüber. Er ist auch nicht böse den 3 Vorgesetzten gegenüber, die freigesprochen worden sind. Aber was er sagt und betont ist, es muss jemand Verantwortung übernehmen für das, was mir passiert ist. Und so etwas darf einfach nicht vorkommen.
Ist das denn grundsätzlich mit Militärgericht, wenn das Militär eigentlich sich selber untersucht. Ist das rechtsstaatlich? Verhebt das?
Das ist extrem umstritten. Es gibt ganz viele Stimmen, die sagen, da besteht eine grosse Gefahr von Kameraderie oder dass man zu viel Rücksicht nimmt oder Nachsicht hat mit mutmaßlichem Fehlverhalten. Das ist ein Vorwurf, den man oft hört. Ich muss sagen, dass ich finde, die Verfahren werden sehr sauber und sehr rechtsstaatlich konform durchgeführt, dass man nimmt sich Zeit, um die Vorfälle anzuschauen. Man geht gründlich drin rein. Aber jetzt bei dem Freispruch habe ich also auch, ja, habe ich Mühe gehabt. muss ich sagen. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich bin aus dem Gerichtssaal rausgelaufen und habe eigentlich das Gleiche gedacht, was mir der Janis Benziger 3 Wochen später gesagt hat. Es kann doch nicht sein, dass für das niemand Verantwortung übernimmt. Und ich hätte mich so gewünscht, dass es irgendjemand gegeben hätte an diesem Marsch, sei es ein Rekrut, sei es ein Vorgesetzter, der einfach aufgestanden wäre und gesagt hätte, Leute, jetzt ist Schluss, jetzt so geht's nicht mehr weiter, da liegt ein Kamerad am Boden, es geht um seine Gesundheit, es geht um sein Leben, der Mann läuft jetzt nicht mehr weiter. Ende. Punkt. Egal, was passiert, auch wenn man, weiss ich nicht, eine kleine Disziplinarstrafe riskiert, wenn man einen Befehl nicht befolgt oder so. Aber ich stelle mir Verantwortung und ein Militär, wo wirklich, ja, vernünftig agiert und mit Menschenstand agiert, stelle ich mir so vor, dass jeder Einzelne immer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.
Also hat sich gewünscht, dass jemand aus der Armee die Verantwortung übernommen hat, die ja die Zivilspaziergängerin dann gemacht hat.
Die Zivilspaziergängerin, die verdient wirklich einen Orden, das muss man sagen.
Danke vielmals, Brigitte, für den Einblick in den doch eher unbekannten Aspekt des Schweizer Justizsystems.
Danke dir, Boas, und vielleicht noch Schlussbemerkung, genau weil es so unbekannt ist. Ich habe das Gefühl, ich müsste unbedingt mal mit Republikleserinnen an so einen Militärstrafprozess gehen. Ich glaube, das wäre eine sehr eindrückliche Sache, die man viel lernen würde.
Und die Republikhörerinnen nehmen wir auch mit?
Die nehmen wir auch mit, ja.
Und falls Sie genau so eine Verhandlung vor einem Militärgericht miterleben wollen, dann können Sie das. Am 22. Februar nimmt Brigitte Hürlimann Abonnentinnen und Abonnenten von der Republik mit in den Gerichtssaal zu Zürich. Aber auch unter all unseren Hörerinnen und Hörern verlosen wir 2 Plätze für den Anlass. Schreiben Sie uns einfach ein kurzes E-Mail an audio@republik.ch. Viel Glück. Das war die 3. Qual, der Justizpodcast der Republik. Heute mit einem Fall vom Militärgericht. Mein Name ist Boas Ruh. Mich würde es freuen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.